Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen zur Kurzstrecke unserer Sendung für Hörstücke aus der freien Szene, aber heute mit einer ganz besonderen Ausgabe. Aber erstmal nochmal ganz offiziell herzlich willkommen. Mein Name ist Ingrid Wenzel und gegenüber von mir sitzt
Johann Wittmann, herzlich willkommen.
Ja, warum ist das heute eine besondere Ausgabe? Wir kümmern uns heute um eine Preisverleihung und Sie hören es gleich. Wir spielen jetzt mal einen Ton live. Nicht wundern, da hören Sie Johann gleich nochmal, aber in einer etwas anderen Rolle.
Das Hörspiel Touchpool, Berührungsbecken von Alisa Kossack und Sarah Veit erhält den Hörspielpreis Max 15 für das beste Kurzhörspiel der freien Szene 2025.
Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr eine Rede vorbereitet?
Nee, natürlich nicht, weil wir haben damit überhaupt nicht gerechnet. Also
wir dachten immer, es gibt eine Nachricht vorher oder sowas.
Dass die GewinnerInnen eigentlich schon vorher Bescheid wissen und dachten so, ja perfekt, wir können uns zurücklehnen. Wir müssen gar nichts machen. Also lieben, lieben Dank, wir freuen uns total. Also.
Ja, das war der Abschluss der Vergabe vom Preis Max 15, dem besten Hörstück aus der freien Szene. Und das war von den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe vor ein paar Wochen.
Ganz genau, da haben wir den Preis verliehen. Wir, das heißt wir vom Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit der ARD und dem ORF und dem SRF und dem ZKM. ZKM ist das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, da war diese Preisverleihung. Und da ist eben auch immer das große Festival, das ARD Hörspieltage Hörspielfestival. Und dort haben wir den Preis verliehen und der Preis geht eben an Stücke, die aus der freien Szene kommen. Das bedeutet Dinge, die hier in der Kurzstrecke ganz oft stattfinden. Hörspiele, die produziert werden, ohne dass dahinter der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht, dass dahinter eine Redaktion steht oder dass da irgendwie die Studios genutzt werden, sondern wirklich Autorinnen und Autoren, die Hörspiel machen, produzieren selbst und frei.
Und die Stücke, die nominiert sind, das sind 5 Stücke und die spielen wir ja auch jetzt in der Kurzstreckensendung für Sie. Und das sind wirklich total unterschiedliche, also wirklich poetische Stücke, berührende Stücke, traurige Stücke, saukomische Stücke, sehr, sehr lustige Stücke. Auch welche, die hochprofessionell selber einfach produziert worden sind und welche, die bis in den Schrank gesprochen wurden.
Die, genau, von Punkrock bis zum edelsten Mikrofon ist alles dabei.
Und die spielen wir und besprechen wir immer danach und, Sie haben es ja gerade schon gehört, haben auch immer noch ein paar Live-Eindrücke von den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe.
Ganz genau. Und wir fangen direkt an mit dem allerersten Stück.
Dem Gewinnerstück.
Und wir spielen natürlich das Gewinnerstück als allererstes. Das Stück heißt Touchpool, Berührungsbecken und es ist von Alisa Kossack und Sarah Veit. Und man muss gar nicht so wahnsinnig viel wissen zu diesem Stück. Wir werden hinterher ein bisschen darüber sprechen und auch über die Juryarbeit sprechen, warum wir dieses Stück ausgewählt haben. Es ist ein ruhiges Stück, ein eher leises Stück und ein Stück, auf das man sich voll und ganz einlassen kann, von dem man sich voll und ganz umhüllen lassen kann. Wir hören nun in den nächsten 15 Minuten Touchpool, Berührungsbecken.
Ich bin schwer, gleite auf den Boden. Mein Körper zerläuft. Mein Körper wird zu einem Klumpen. Ich weiß nicht, wie groß meine Arme und Beine sind und ob sie abstehen oder anliegen. Der Raum, in dem ich sitze, ähnelt einer großen Telefonzelle mit nummerierter Glastür. Die Mitarbeiterin der Patientinnenaufnahme prüft alles mit großer Sorgfalt.
Hier ist Ihre Mappe mit der Patientinnenbelehrung, dem Rehabilitationsvertrag und der Zimmerkarte und noch unsere Willkommensbroschüre.
Danke.
Einmal rechts, Aufzug in die 3 und dann links.
Ich, Pia Thalberg, öffne die Glastür der Anmeldung. Sie, Frau Thalberg, Nervenläsion, Patientin in Zimmer 27, schließt sie wieder. Meerblick. Nur wenige Gehminuten entfernt. Sie sitzt auf ihrem Bett in einem kleinen Einzelzimmer mit gelben Vorhängen. Ein Kleiderschrank aus hellem Buchenholz. Oh nee, die Länge des Handy-Ladekabels reicht nicht bis zum Bett. Oh fuck, ey. Bevor der Akku endgültig ausfiel, hatte sie noch 3 neue Nachrichten in ihrem Postfach gesehen und diese ignoriert. Plötzlich ist sie ganz erschöpft. Es ist dunkel. Helle Schatten, dunkle Schatten. Ein kurzes Strampeln, schon löst sich die Decke. Wie lange habe ich geschlafen?
Der Speiseplan für diese Woche. Montag Linsen-Kartoffeleintopf. Dienstag Miesfreitag. Mittwoch Kaiserschmarrn mit Bratkartoffelsauce. Sonntag Backfisch mit Kartoffelsalat. Das Team der Küche wünscht guten Appetit.
Waren Sie schon am Strand? Die Luft tut gut.
Er schaut in seinen Computer. Eine Hand auf der Maus. Mit dem anderen Arm stützt er sich auf dem Schreibtisch ab. Ein kleines silbernes Schild. Dr. Med. Anton Richter.
Gerade sind dort ganz viele Seesterne an Land gespült worden, ganze Massen. Sollte man mal gesehen haben. Im Winter reißen die Stürme die Seesterne vom Grund und spülen sie an den Strand.
Weiß sie alles. Sie weiß auch, dass Seesterne sterben, wenn man sie zu lange über Wasser in der Hand hält. Und dass sie bei Verletzungen oder Gefahr ihren Arm abwerfen und sich einen neuen wachsen lassen können.
Es gibt auch eine morgendliche Walking-Gruppe, an der sie teilnehmen können für dem Frühstück. Was meinen Sie, trauen Sie sich das mit Ihrem Bein zu?
Seitdem ihr bei der OP versehentlich ein Nerv im Fuß durchtrennt wurde, kann sie nicht mehr ohne Schmerzen laufen. Ich überleg's mir. Behandlungsfehler nennt man das. Ihre Knochen sind zusammengewachsen, Nervenschmerzen blieben. Unerträgliche Blitze, Brennen, Kribbeln, Stiche. Nervus suralis.
Nervus suralis. Der Suralis-Nerv.
Nachts kann sie nicht mehr schlafen. Ihr Bein führt ein Eigenleben. Es zieht von ihren tauben Zehen über den Fußspann, am vernarbten Knöchel entlang, durch ihre Wade hoch ins Knie, über die Hüfte in den Lendenbereich. Wie eine feingliedrige Perlenkette, die gewaltsam durch das Fleisch ihres Beines gezogen wird. Partikel im Raum. Sie rieseln auf den Boden. Die unterste Schicht ist fein, die zweite ist grob. Darüber türmen sich ineinander verschränkte Formen. Sie bilden eine Kruste mit Löchern. Sie sind braun oder schwarz, rot oder gelb. Ich gleite hinein. Manchmal verläuft sie sich noch. Das ist umso ärgerlicher, da sie keine weiten Strecken am Stück laufen kann. Das Gebäude ist unübersichtlich. Die Wege zu den Anwendungen sind weit. Sobald sie ihren Fuß absetzt, fährt ihr ein spitzer Schmerz ins Bein. Sie war immer stolz auf ihren Gang. Er hatte etwas Entschlossenes, einen gewissen Zug. Man merkte, dass sie genau wusste, wohin sie wollte. Nun hinkt sie die kahlen Flure entlang, während alle anderen zügig an ihr vorbeiziehen, in weißen Kitteln oder Sportklamotten. Eine Fototapete schmückt den Flur zu ihrem Zimmer. Ein dramatisches Bergpanorama mit schneebedeckten Gipfeln. Der blaue Himmel strahlt, keine Wolke dort oben.
So, dann werde ich jetzt deinen Fuß mal vorsichtig mobilisieren.
Sie liegt auf dem Rücken, während die Physiotherapeutin die Fingerknöchel ihrer geballten Hand fest ins Fußgewölbe drückt. Ihre Hände sind warm und feucht. Die Liege ist kalt und fest. Sie legt eine heiße Moorkompresse unter ihren Rücken, damit sie nicht friert.
Die Nägel haben sich auch verändert. Sieht man an den Zehen. Hier. Die Haut sieht rot und gläsern aus. Ja, das ist ganz typisch. Er ist auch wärmer als der andere. Wie lange ist das jetzt her?
Unfall 27. Juli. OP 2. August, 5 Tage später. 8 Tage Krankenhaus. Das immer wieder darüber berichten müssen. Den genauen Ablauf, die OP und den Ärztefehler, die Zeit im Krankenhaus, die bisherigen Behandlungen und Therapien, zeitliche Abläufe, sie kann die Daten inzwischen auswendig, weiß sie auf den Tag genau, hat ausnahmsweise immer eine Antwort.
Ich habe in deiner Akte gelesen, du bist Künstlerin. Das ist bestimmt nicht einfach, so finanziell. Uff. Wahrscheinlich ganz gut, mal eine Auszeit zu haben. Und hier musst du dich ja um nichts kümmern. Gut. Drehst du dich mal auf die linke Seite?
Etwas streift über mein Bein. Es ist rot und ganz empfindlich. Ich ziehe es zurück. Bewege mich langsam davon weg. Doch es kommt stetig hinterher. Sticht mich in die Seite. In die Beuge. Ich gleite davon, senkrecht hinauf.
Der Speiseplan für diese Woche.
Montag, Dienstag, Fischeintopf, Gärtnerinnenart, mit Tomatensauce,
Krabben,
Freitag,
Donnerstag,
Horizont,
Kartoffelpuffer mit Pangasius-Filet-Eintopf. Das Team der Küche wünscht guten Appetit.
Seit 4 Tagen regnet es. Sie liegt auf dem Rücken neben dem Kleiderschrank auf dem blauen Teppichboden. Ihr Gesicht blau vom Display.
3 E-Mails, Krankenkasse. Erste Nachricht, Bescheinigung über den Bezug von Entgeltersatzleistungen. 2. Nachricht, Beendigung ihres Bezugs von Entgeltersatzleistungen. 3. Nachricht, erbitten Rückmeldung zu ihrer stufenweisen Wiedereingliederung.
Uff. Das Bein sticht.
If I were a starfish, I could throw off my leg and grow a new one. If I were a starfish, I could fragment my body and regenerate myself.
Sie kneift die Augen zu. Eine Hand auf der Stirn, die andere fällt mit dem Handy schwer auf den Bauch. Ah, ah, oh, fuck, aua.
Okay. Kurze Pause. Gliedmaßen mal ausschütteln. Dann machen wir erstmal im Sitzen weiter.
Die Physiotherapeutin verschiebt den großen Spiegel, sodass sie sich seitlich betrachten kann. Er soll ihr gesundes Bein so spiegeln, dass es als das Betroffene erscheint und gleichzeitig den Blick auf das kranke Bein verdecken.
Weißt du, Schmerzen sind verlernbar. Wir können dein Gehirn austricksen. Du kannst es umprogrammieren. Trainieren. Verstehst du?
Die Oberfläche beschlägt von ihrem Atem. Die kleine, weiße, beschlagene Stelle macht klar, dass dies nicht ihr echtes Bein ist. Es enttarnt die Illusion. Ich kundschafte den Raum aus. Aufgefächerte Platten und verzweigte Äste. Ich versuche, an die Grenzen heranzukommen. Ein leichter Sog zieht über mich hinweg. Er beschwert meinen Körper und wirkt beruhigend.
Der Speiseplan für diese Woche. Pikante Seehaseneier, Miesmuscheln,
Schnecken mit Kräutern,
Einsiedlerkrebse. Das Team der Küche wünscht guten Appetit.
Frau Thalberg, wie geht es Ihnen denn heute?
Gut.
Na, das freut mich. Das heißt, die Anwendungen der letzten Wochen zeigen Erfolge.
Nein, das heißt es eigentlich nicht. Wieso fragt er nicht explizit nach meinem Bein, wenn er eigentlich das wissen möchte?
Ja, genau so. Sehen Sie das Zucken? Das ist ein gutes Zeichen.
Er piekst mit einem kleinen Zahnstocher ihren Fußspann entlang.
Spüren Sie das?
Mm-mm.
Und das?
Nee.
Also, der Fuß ist teilweise immer noch taub. Das ist ganz klar der geschädigte Nerv. Sie haben den Schmerzfragebogen am Wochenende gar nicht ausgefüllt. Wieso nicht?
Ich soll dokumentieren, wann der Schmerz kommt und wann nicht. In einer App, die auch noch Mein Schmerz heißt.
Frau Thalberg, es geht jetzt hier darum, dass Sie verstehen, wann der Schmerz kommt, bei welchen Aktivitäten und welche Maßnahmen Ihnen gut tun. Sie müssen uns da auch ein bisschen vertrauen, dass wir hier wissen, was wir machen. Und da sind wir auch auf Ihre Hilfe angewiesen.
Spür dein Atem.
Die Physiotherapeutin steht am Beckenrand in T-Shirt, Shorts und Adiletten.
Lass die Augen geschlossen.
Das Licht ist gedimmt.
Lass dich tragen.
Ihre Gliedmaße sind breit ausgestreckt. Der Körper treibt nahe der Oberfläche des Salzwassers.
Lass los. Spür dein Atem. Ganz entspannt.
Ich kann den Raum durchqueren. Nach oben und in die Seiten. In beiden Richtungen sehe ich kein Ende. Die zweite horizontale Linie ist in ständiger Bewegung.
Nicht verkrampfen. Ja. Gut so.
Schnell sich änderndes, fluktuierendes Licht. Abgestufte, unscharfe Raumübergänge, die in den Hintergrund fließen. Die Weite ist blau, grau und trüb. Scheiße, das Bein. Oh, fuck, ich bekomme einen Krampf. Es ist schwer, eine eindeutige Berührungslinie festzulegen. An der theoretischen Grenze zwischen Ufer und Strand, wo sich Meer und Sand begegnen, dort liegen sie. Genau an der Stelle, an der man nicht einsinkt beim Gehen. Wo der nasse Sand den Druck des Beines aushält, und der Boden hart genug ist, um sich entspannt abstoßen zu können. Da liegen sie. Immer wieder sammeln sich kleine Menschengruppen um sie herum. Bleiben stehen, wirken betroffen, machen Fotos, begutachten sie, pieksen sie, drehen sie mit Stöcken, werfen sie zurück ins Wasser, gehen weiter. Allen macht der lose Sand zu schaffen. Mein Gang fällt hier nicht auf. Die Mobilität ihres Fußes hat sich gebessert. Die Nervenschmerzen sind geblieben. Sie durchquert das Foyer und öffnet die Glastür zur Anmeldung Nummer 2.
Touchpool, Berührungsbecken, ein Hörspiel nach einer Erzählung von Alisa Kossack. Komposition Florentin Berger-Monit und Johannes Wernicke. Mit Annalena Hering, Emilia Reichenbach, Holger Jens und Saskia Schenk. Technische Realisation Peter Hermanns und Kerstin Düring. Bearbeitung und Regie Sarah Veit. Produktion Sarah Veit und FX1 Audioproduktionen.
Und das ist das Gewinnerstück vom Max 15 Hörspielpreis, das beste Kurzhörspiel der freien Szene in diesem Jahr. Touchpool, Berührungsbecken von Sarah Veit und Alisa Kossack. Und Johann, bevor du uns erzählen kannst, warum dieses Stück das wirklich das beste Stück ist, was ihr aus allen Einsendungen bekommen habt, möchte ich dich erstmal fragen, du bist nämlich zwar Moderator hier in der Kurzstrecke, aber du bist auch in der Jury vom Preis. Das heißt, wie läuft das ab? Du bekommst alle Sachen zugeschickt und wählst dann mit anderen in der Jury aus.
Genau, wir sind eine Jury, die wird immer wieder neu zusammengesetzt von HörspieldramaturgInnen und Dramaturgen aus der ARD, ORF, SRF und eben Deutschlandfunk Kultur. Und wir schauen aber, dass es eben auch nicht nur DramaturgInnen sind, sondern dann auch Leute, die selbst schreiben oder selbst Regie führen oder in der Besetzung arbeiten. Oder auch Musik komponieren.
Das ist immer eine bunte Mischung.
Genau, wir machen eine Mischung, damit irgendwie verschiedene Perspektiven zusammenkommen. Und dann bekommen wir diese Stücke und wir bekommen sie alle anonym. Also das sind immer so um die 100 Einreichungen, die uns erreichen. Und wir teilen die dann auf und machen verschiedene Runden, wo wir dann nach und nach die Auswahl immer enger ziehen, bis wir dann in einer letzten Jury-Sitzung in langen Gesprächen und Diskussionen uns darauf einigen, das sind die Top 5, das sind so die, die ins Finale kommen. Die kommen dann auch alle mit aufs Festival nach Karlsruhe. Und aus diesen Top 5 wählen wir dann das Gewinnerstück aus.
Okay, lange Gespräche, Diskussion heißt, ist schwierig?
Ja, aber auch immer sehr interessant. Also es ist wirklich, es sind ja sehr, sehr unterschiedliche Stücke, mit denen man es zu tun hat. Also Hörspiel,
ja, das
ist nicht gleich,
jetzt gleich
Hörspiel,
noch.
Ganz genau. Und man muss natürlich rausfinden, was legt man selber an für Kriterien, was sagt, denkt man selbst, ein gutes Hörspiel muss dieses und dieses und dieses erfüllen und was will aber vielleicht auch das Hörspiel selbst, weil wir haben ja künstlerische Arbeiten. Und künstlerische Arbeiten wollen ja nicht immer alle genau das Gleiche. Die haben ja auch dann jeweils einen anderen Ansatz und ein anderes Ziel. Und dann muss man sich wirklich fragen, wie vergleicht man das eigentlich miteinander?
Ja.
Und welche Argumente kann man da finden und welche Dinge kann man auch unterscheiden? Also man kann ja durchaus auch sehr gut beschreiben, wo es technisch gut produziert ist und so weiter. Man kann aber noch, finde ich, eben auf so einer gewissen Metaebene darüber sprechen, ist das Thema überhaupt interessant und wenn das Thema angegangen wurde, aus welcher Perspektive und was erzählt es uns und kann es uns da irgendwie auf eine bestimmte Weise, weiß ich nicht, emotional erreichen oder irritieren oder so.
Ja, machen wir das doch mal. Mich hat das Stück auf jeden Fall emotional erreicht und irritiert im positiven Sinne, weil, also ich weiß nicht, wie es der Hörerschaft geht, aber man spürt den Schmerz, auch wenn man ihn selber vielleicht gar nicht kennt. Was für, wie habt ihr, ich meine, ihr wart euch einig, was dieses Stück angeht. Wie habt ihr als Jury über dieses Stück gesprochen?
Wir waren sehr beeindruckt davon, dass sich das Stück ja auch viel vornimmt. Also es geht um diese Schmerzerfahrung, um dieses, was wirklich im Inneren des Körpers stattfindet und was auch gar nicht so ohne weiteres mitzuteilen ist, also zu vermitteln ist. Und es geht darum, wie umgehen mit einer chronischen Erkrankung, also dieser Schmerz, der dann erstmal da ist und man erwartet, vielleicht auch die Person selbst erwartet, ich hatte einen Unfall, es dauert jetzt eine Weile und dann wird's wieder gut, dann bin ich wieder gesund und genauso sind alle um sie herum irgendwie mit dieser Erwartungshaltung unterwegs und dann ist es aber nicht so und der Schmerz ist chronisch und bleibt und wie kann man dann eigentlich damit umgehen? Das ist so das Thema des Stücks und das ist interessant, weil es uns allen so ging, dass wir das als eine besondere Situation irgendwie erfahren haben und diesen schwierigen Umgang damit, der wird sehr, sehr plastisch in diesem Stück und er wird eben auch gezeigt in einer Art und Weise, die interessant ist, weil das Hörspiel ja eine Form ist, wo man extrem gut innere und äußere Zustände miteinander in Verschränkung so erzählen kann.
Ja, sag mal, wie macht das Hörspiel das?
Also in diesem Fall ist es eben so, wir haben immer wieder szenische Dinge, wir haben andere Personen in Dialogen und wir haben irgendwie diese ganze äußere...
Also diese Behandlung, diese Physiobehandlung zum Beispiel.
Mhm. Genau, genau, diese ganze äußere Situation. Und wir haben aber so ein starkes Sounddesign und eine Musik, die ich total damit verbinde, mit diesem inneren Zustand der Figur. Und ja auch dann immer wieder Beschreibungen, wie sich dieser Schmerz eigentlich anfühlt im Inneren und auch irgendwie eine klangliche Inszenierung davon. Und das läuft ja immer parallel. Also man hört das eine im Hintergrund und das andere im Vordergrund und dann wechselt es wieder und die Szene steht plötzlich vorne und dieser innere Zustand ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und das funktioniert extrem gut, also innen und außen zu inszenieren.
Wir können ja mal beim Sound kurz bleiben. Wir haben nämlich bei den ARD-Hörspieltagen, wo auch der Max-15-Preis, ist ein richtiger Preis, auf der Bühne verliehen wurde. Sie haben am Anfang auch kurz die überraschten Gewinnerinnen gehört. Und ich habe auf der Bühne auch kurz mit Ihnen gesprochen und konnte ein bisschen fragen, so wie habt ihr euer Hörspiel überhaupt gemacht? Und fand ich ganz interessant, dass Sarah Veit sagte, ich will mit Alisa Kossack ein Hörspiel über dieses Thema machen und ich möchte, dass sie einen Text dazu schreibt. Also manchmal weiß man ja gar nicht, wie mache ich jetzt ein Hörspiel und das war ja ganz klar, das habe ich vor und das möchte ich umsetzen und weil du gerade den Sound angesprochen hast, Sarah Veit hat auch etwas erzählt, wo dieser Sound überhaupt herkommt.
Das ist eine Komposition von Florentin Berger-Monit und Johannes Wernicke, die als Duo arbeiten und Die hatte ich dann gefragt, nachdem ich ihnen so ein bisschen was vom Text, Skript geschickt hatte, ob sie Lust hätten, eben mir so ein bisschen eine Fläche zu bauen. Und dann haben sie mir tatsächlich die Arbeit mit so ganz experimentellen Klängen. Es ist teilweise analog, teilweise digital. Und dann haben sie mir so eine 30-minütige Fläche gebaut und aus der durfte ich mich dann bedienen. Genau, wir haben dann aufgenommen mit wunderbaren SchauspielerInnen und habe dann Kerstin Düring, die jetzt auch gerade dort sitzt und das wunderbar gemischt hat, genau im Studio getroffen und wir haben das zusammengebaut.
Ja. Ja, das ist generell eine schöne Atmosphäre in Karlsruhe. Ich beschreibe das mal für alle, die jetzt einfach nur zuhören und das gar nicht kennen. Wir sitzen in einem Raum und man hört wirklich die Hörspiele hintereinander, wirklich komplett durch und merkt auch, wie die Hörspiele bei den anderen Leuten ankommen. Und dann ist es einfach schön, auf die Kollegen und Kolleginnen zu verweisen, die dann auch oft im Publikum sitzen. Genau, das war der feine Sound. Das Sound, die Fläche, fand ich auch so einen schönen Begriff einfach. Und dieser feine Sound ist mir so stark am Ende auch nochmal, wo sie im Becken ist und schwimmt und man hört das und man hört hinten, man sieht die Räumlichkeit, dass die Physiotherapeutin hinten steht und die Anweisung gibt und der Sound immer mehr verschwimmt im wahrsten Sinne des Wortes.
Mhm. Ja, es ist wirklich wie ein bisschen wie ein immersives Erlebnis, dass man so wirklich eintaucht und es ist aber ein ganz normales Stereostück, also gar kein aufwendig produziertes 3D-immersives Stück, sondern sozusagen das, was man mit klassischen Mitteln schon an Immersion erzeugen kann, am Eintauchen erzeugen kann, das macht das Stück schon so.
Und über den Text müssen wir auf jeden Fall auch noch kurz sprechen. Also es ist einfach ein besonders gearbeiteter Text. Die Perlenkette, die sich durchs Bein zieht, wird mir auf jeden Fall als Bild in Erinnerung bleiben. Und die Autorin Alisa Kussack hat dazu auch was gesagt, wie sie zu dem Text kam.
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus autofiktionaler, also es ist einerseits so eine eigene Verarbeitung, glaube ich, auch mit den Dingen, die so passiert sind. Andererseits hatte ich auch total Lust, so fiktional zu arbeiten. Das heißt, es ist natürlich auch sehr viel gebaut in dem Hörspiel. Und als Sarah mich angesprochen hat, irgendwie war sofort klar, ja, da habe ich total Lust drauf und habe irgendwie gleich die erste Szene geschrieben und die hat irgendwie gleich total gesessen. Und Sarah meinte, ja, in die Richtung findet sie das mega. Und dann haben wir eigentlich alles drumherum gebaut.
Und so hat sie das gebaut. Also es basiert teilweise auf eigenen Erfahrungen, teilweise ist es so ein bisschen fiktionalisiert. Und ich finde, man merkt dem Stück total an und auch diesem Text an, dass da eine Dringlichkeit ist, diese Geschichte erzählen zu wollen. Und das hat uns in der Jury alle überzeugt, auch in dem Moment, wo es noch ganz anonym zu uns kam.
Ja, das Gewinnerstück des Max 15 2025, Touchpool Berührungsbecken. Und wir haben mit dem Gewinnerstück jetzt begonnen und in unserer Kurzstreckensendung werden wir die anderen Stücke hören. Und ich mache einfach mal weiter mit dem nächsten Stück. Ich freue mich nämlich ganz besonders, es anzumoderieren. Es ist ja nicht leicht, einen guten Titel manchmal für sein Hörspiel zu finden. Also manchmal nimmt man das Naheliegendste, manchmal nimmt man was ganz anderes und manchmal nimmt man einfach ja etwas ganz Langes. Also für den Titel des folgenden Stückes, das gleich kommt, brauche ich eine eigene Moderationskarte. Moment, ich hole die mal. Und bevor das Stück losgeht, also vielleicht kurz zur inhaltlichen Einordnung. Es geht um eine Universität. Und für dieses Hörspiel, um das zu verstehen, müssen Sie nicht studiert haben. Sie müssen nicht an dieser besonderen Hochschule gewesen sein. Sie müssen gar nicht studiert haben. Sie werden jetzt wirklich gleich ganz nah erfahren, wie es ist, dort zu studieren und was das langfristig auch mit den Studierenden dort gemacht hat. Ich lese jetzt, wie gesagt, den Titel vor. Ein filmanalytischer Vergleich populärkultureller Strategien in psychoanalytischer Unterhose zur Analyse des Gelingens und Scheiterns von Komik als Modell polyästhetischer Erziehung. Viel Freude, viel Spaß jetzt in den nächsten 15 Minuten mit dem Stück von Carsten Schneider.
Unterwegs.
Unterwegs.
Unterwegs mit dem Deutschlandfunk.
Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Hörer des Deutschlandfunks. Unsere Sendung Unterwegs mit dem Deutschlandfunk macht heute Halt in Hildesheim. Wir sind zu Besuch in der Universität zu Hildesheim und neben mir steht unser Gastgeber, das ist der Dekan des Fachbereichs Medientheater und Popkultur. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Professor, In Hildesheim wird heute groß gefeiert. Vor genau 40 Jahren wurde hier der Studiengang Kulturpädagogik ins Leben gerufen. Ja, und über das Wesen der Kulturpädagogik wollen wir heute mehr erfahren. Und aus diesem Grunde hat sich meine Kollegin Clara Lohmann unter die Studierenden gemischt. Frau Lohmann, bitteschön.
Vielen Dank, Frau Schneider. Ich stehe hier im Innenhof der Universität unter einem Haufen Kulturwissenschaftsstudenten und ich würde Ihnen jetzt einfach mal die Frage stellen, liebe Studenten, was ist das Beste eurer Meinung nach an einem Kulturwissenschaftsstudium?
Ich bin Mimi Mauser und ich finde es so schön, diese absolute Ruhe in dem Kulturbereich.
Ich bin Aysegül Osmanoğlu und das Beste finde ich die Mensa.
Ich bin Felicitas, am besten finde ich die jungen Männer.
Ich bin Beatrix und ich halte mich am liebsten im Keller auf.
Ich bin Monika und finde am besten das kulturelle Angebot.
Vielen Dank, liebe Studenten. Das war's dann hier im Innenhof. Zurück zu Ihnen, Frau Schneider.
Ja, vielen Dank, liebe Clara. Und ich, liebe Hörer, habe mich mittlerweile in das Archiv der Universität begeben. Das Archiv der Diplomarbeiten. Aber Tausende von Diplomarbeiten. Und mit mir sitzt hier ein rundes Dutzend von Absolventen und Absolventinnen der Kulturpädagogik.
Hallo.
Und erstmal ein großes Hallo in die Runde.
Hallo.
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 Ja, von Ihnen, liebe Absolventen, wollen wir heute mehr erfahren über die Kulturpädagogik. Und dazu begrüße ich gleich unseren nächsten Gastgeber. Das ist der Archivar der Diplom- und Magisterarbeiten, Frau Beate Kästner. Guten Tag, Frau Kästner.
Guten Tag, Frau Schneider.
Ja, Frau Kästner, Sie leben hier unten seit 40 Jahren im Archiv und bewachen die kulturpädagogischen Diplomarbeiten.
Ja, und seit Christi Geburt sind an der Wissenschaftlichen Hochschule zu Hildesheim 4320 kulturpädagogisch-ästhetische Diplom- und Magisterarbeiten erschienen.
Und worum geht es in diesen kulturästhetischen Diplomarbeiten?
Nun, am häufigsten geht es um Tische. Didaktische, praktische, hektische, dialektische, städtische, magnetische, ästhetische, fetische, theoretische, netische,
kapitalistische, dualistische, nihilistische, egoistische, optimistische, pessimistische, humanistische, chauvinistische, chemistische, folkloristische, belletristische, futuristische, faustische,
und in dieser Vitrine hier neben uns sehen wir die erste Arbeit aus dem Jahr 1981.
Ja, das ist eine wunderbare Arbeit.
Das sind etwa 6 Schreibmaschinenseiten unter dem Titel
Wie kulturpädagogisch ist die Hildesheimer Kulturpädagogik unter besonderer Berücksichtigung der kulturpädagogischen Kulturarbeit heute?
Ja, und diese Frage, die würde ich gerne in die Runde der Absolventinnen weitergeben. Vielleicht erzählen Sie einfach mal reihum von Ihren eigenen Forschungsschwerpunkten, von Ihren eigenen Diplomarbeiten. Bitte schön, vielleicht fangen wir gleich hier vorne bei Ihnen einmal an.
Also der Titel meiner Diplomarbeit war, ich zitiere, das Problem der Selbstdarstellung und formalen Feigheit in der künstlerischen Fotografie heute.
Oh ja, das klingt spannend.
Ja, aber das ist schon ein bisschen her jetzt. Also Fotografie heute ist eigentlich gestern und da hat sich so viel getan und mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Ja, dann fragen wir doch einfach mal weiter unsere nächste Absolventin, vielleicht Sie mit dem Roller.
Ja, mein Name ist Erika Hausmann.
Entschuldigung, den Namen Erika, den gibt es heute nicht mehr.
Ach, nein, also... Ach so, okay. Mein Name ist Monique Hausmann. Das ist hier meine Arbeit von 2016.
Hausmann.
Und der Titel lautet, ich lese mal vor,
Monique.
Zwischen Ausatmen und Aufsaugen, Strategien der Gender-Dekonstruktion menschlicher und maschineller Stimmen am Beispiel des Staubsauger. Innen-Duets, Siemens kontra Vorwerk. Und Kern meines Anliegens ist
kurz zusammengefasst. Ja, und meine Arbeit, ich heiße Frauke Schwalbenhals, geborene Landenbach. Und meine Arbeit ist nämlich von 1989. Und damals ging es mir um, ich zitiere mal, das Problem der Untersuchung von Hanni und Nanni und deren Relevanz in Bezug auf die Verarbeitung melodischer Strukturen aus der Sicht der Kognitionspsychologie. Also kurz gesagt, Hanni und Nanni in großer Gefahr. Und damit gebe ich das Mikrofon weiter an Markus.
Ja, hallo. Hallo, ich bin Markus Obermann. Meine Arbeit ist von 1996 und ich lese den Titel einfach mal vor. Die Frau im Klavier. Zwischen Apparat und Umwelt, zwischen Ästhetik und Marketing,
zwischen
Tradition und Experiment.
Zwischen Tradition und Experiment.
Zwischen Bildungsanspruch und Selbstbewusstsein.
Zwischen ökonomischen Zwängen und kultureller Autonomie.
Vielleicht kann ich meinen Titel kurz dazwischen zwischen. Und mein Name ist Ruben Brandt. Ich habe hier studiert 2001 bis 2005. Und mein Titel war, ich lese vor, Blut, Schmerz und Kommunikation.
Blut, Schmerz und Kommunikation.
Selbstverletzung als künstlerische Strategie der Performance Art. Exemplarisch dargestellt an der Weihnachtsinszenierung Der kleine Prinz und Peter und der Wolf an der Grundschule zur Ochtersum.
Prinz und Peter und der Wolf an der Grundschule zu Ochtersum.
Aber leider, der Titel wurde abgelehnt. Aber die Arbeit ward später doch noch veröffentlicht bei Suhrkamp. Unter dem Titel, ich lese vor, Konzeption und modellhafte Durchführung der Darstellung und Entwicklung einer Analyse zur erkenntnistheoretischen Metaphorik theatraler Befragung von Identität der Autonomie des szenischen Mediums und seiner Konsequenzen für eine Theorie und Praxis ästhetischer Erziehung. Geht doch. Bestanden. 2013. Coole Scheiße.
Coole Scheiße.
Ja, coole Ey, Scheiße.
Coole Scheiße.
Coole Scheiße. Coole
Scheiße.
Ach, und heute arbeite ich als Kulturattaché in der chinesischen Botschaft und bin da verantwortlich für die Kulturgüter im asiatischen Raum.
Hallo, mein Name ist Lukas Rehbaum. Ich bin 18 Jahre alt.
Ich bin Monika Rehbaum, die Mama.
Ja, Mama. Und ich bin der jüngste Diplomabsolvent an der Universität Hildesheim.
Der absolut jüngste. Ne? Das gab es noch nie.
Ja, vorher. Und ich freue mich insgesamt, dass ich meine Arbeit hier präsentieren kann.
Das Thema hat er sich ganz alleine ausgedacht.
Ja, aber du hast mir schon auch ein bisschen geholfen.
Ja, aber trotzdem, die Idee war deine.
Ja, und...
Hochbegabt ist er. Das haben sie von Anfang an gesagt. Der Junge ist hochbegabt.
Danke, Mama, danke. Ich möchte ganz kurz den Titel meiner Diplomarbeit vorlesen. Und zwar Möglichkeiten der Steuerhinterziehung bei Non-Profit-Organisationen am Beispiel dreier Stehauf-Theaterbühnen in Niedersachsen.
Schon als Kleiner, so Dreijähriger.
Okay, meine Diplomarbeit wurde oftmals verlegt und ist in aller...
Schnuck!
Ist in vielen verschiedenen Theaterbühnen...
Aber mein Verdienst ist es schon auch hier.
Ja, ist es.
Na, dann machen wir doch vielleicht bei Ihnen weiter... Ja, Sie mit dem Federschmuck?
Ja, ich ja, genau. Also ich bin hier, ich bin der Henk oder auch Henky Boy, ist mir egal. Ich war hier bei Professor Hügel 1997 und hatte folgendes Thema. Eine Untersuchung der subjektiven, sozialen und ästhetischen Dimension des Seemannschantis unter Berücksichtigung des Motivs Essen und Trinken im Film und Roman Vom Winde verweht. Bei Professor Hügel, ja, ich hatte so eine Note 1, ja, sehr gut, am Ende auf jeden Fall. Heute habe ich eine Kneipe in Königswusterhausen, also ist nicht wirklich meine Kneipe, ich bin aber relativ oft da. Sie heißt Das Kulturbordell.
Ja, wir sehen schon nach dieser kleinen ersten Runde, die Kulturpädagogen sind kulturell breit aufgestellt und unser nächster Gast ruft aus dem Ausland an, über die Telefonschaltung. Hallo Frau Brennglas, können Sie mich hören?
Ja, hier ist Frau Brennglas, Frau Swita.
Ja, guten Tag.
Können Sie mich hören?
Ja.
Mein Diplom ist von 1988 und mein Titel damals lautete, ich lese mal vor, Wirkung und Bedeutung kreativer Tätigkeiten in der kulturpädagogischen Praxis, dargestellt am Beispiel des Töpferns mit lernunwilligen Jugendlichen und deren Eltern in der Toskana. Ja, und raten Sie mal, von wo ich anrufe. Aus der Toskana. Ich bin immer noch hier. Wir töpfern immer noch. Mittlerweile in der dritten Generation.
Na, das ist ja fantastisch.
Oh, warten Sie mal. Ich glaube, bei mir brennt was an. Ich rufe später nochmal an.
Dann sagen wir mal, alle Vederci.
Alle Vederci.
Alle Vederci.
Alle Vederci. Alle Vederci.
Frau Schneider, Vorsicht. Ich glaube, Frau Kästner möchte durch.
Oh, Frau Kästner, da haben Sie einen ganz dicken Folianten mitgebracht. Was ist denn das?
Oh, Frau Schneider, das ist ein ganz dicker Klopfer. Aus dem Jahr 1996. Der längste Titel unter allen 4320 Arbeiten. Wollen Sie mal hören?
Ja!
Eine kritische Untersuchung zum Verhältnis von Bild und Text in Poesie, Alben als Positionsbestimmung im Spannungsfeld zwischen klassischer Ästhetik und Wahrnehmungsschulung auf dem Weg zu einer Postwachstumsgesellschaft und ihrer Bedeutung.
Ja, herzlichen Dank. Ich sehe, wir gehen jetzt schon stark auf die Nachrichten zu. Und daher bitte ich die zwei letzten Absolventen, wenn es geht, mit einem kurzen Statement.
Ja. Mein Diplomarbeitsthema lautete Schlüsselkompetenzen in der Haftanstalt.
Schlüsselkompetenzen in der Haftanstalt.
Hinterfragung eines gescheiterten Ausbruchsversuchs anhand von literarischen Knüttelfersen im Werke Herbert Hasenbüttels.
Hinterfragung eines gescheiterten Ausbruchsversuchs.
Ja, das soweit zu mir.
Ja, und unsere letzte Absolventin, vielleicht ganz kurz wegen der nachfolgenden Nachrichten.
Ja, my name is Rockalinda Robertson. Ich komme aus Texas, Albuquerque. Bei uns gibt es nur kleine Kultur, deshalb bin ich hier gekommen in Hildesheim. Mein Thema war 1988, ich zitiere, der Kaffeefleck. Literarischer Topos oder selbstverschuldete Qualität des Ergreifens von Material in der Themenfindung junger Autoren? Fragezeichen. Ich habe bloß Note 1,2 bekommen. Weiß ich nicht warum. Habe ich gleich nochmal studiert bis 2013. Dann mit Thema aus Texas. Der Hahn. Über das Verschwinden des männlichen Haushunds. Eine kulturwissenschaftliche Analyse über den Hahn in Spannungsfeld halbierter Hähnchen und moderner Literatur. Habe ich 1,0 gekriegt. War ich fertig mit dem Studium im Hildesheim und dann zurück nach Texas, Albuquerque. Und da arbeite ich an der Tankstelle.
Ja, dann sage ich Dankeschön very much. Und wir sind am Ende unserer Jubiläumssendung angelangt. Ich danke dem Dekan, ich danke Ton und Technik im Ü-Wagen draußen und ich danke natürlich unseren Absolventen. Und das letzte Wort, das will unser Archivar haben. Frau Kästner, bitteschön.
So, wunderbar. Aber bevor jetzt alle verschwinden, bitte zusammen aufräumen mit mir. Da hinten die Stapel nach links schieben, die linken Stapel dann nach rechts schieben. So schön aufgeräumt hier. So schön aufgeräumt.
Das war das Hörspiel.
Ein filmanalytischer Vergleich populärkultureller Strategien in psychoanalytischer Unterhose zur Analyse des Gelingens und Scheiterns von Komik als Modell
polyästhetischer Erziehung.
Das war das Hörspiel von Carsten Schneider über Gelingen und Scheitern von Komik. Und beim Publikum im ZKM kann man von Gelingen sprechen. Also es gab große Begeisterung.
Ja, ich muss immer noch lachen. Und ich sag mal so, im Publikum war echt, also es war die Hölle los. Ja. Es war so schön zu sehen, hat Carsten Schneider auch selber gesagt, der Autor, einfach wie laut und wie hart einfach gelacht wurde in dem Saal.
Ja, und das ist ja gar nicht leicht. Also man hört es und denkt es häufig bei lustigen Stücken, dass die, weil sie leicht klingen, auch leicht zu machen sind. Aber das ist ja wirklich eine hohe Kunst, was herzustellen, was dann auch über 15 Minuten nicht langweilig wird. Obwohl man ja doch relativ schnell versteht, wie das Stück so gestrickt ist. Also es geht um diese Abschlussarbeiten und immer wieder um diese Titel. Und trotzdem ist es so.
Die Tische.
Die Tische. Die Pointen werden immer wieder in anderen Rhythmen gesetzt. Das sind immer wieder überraschende Momente. Und es entstehen auch so kleine Figuren ja tatsächlich. Also diese Stimmen, die man hört, fangen an zu interagieren. Und ich bin immer wieder überrascht. Und ich kann das auch beim zweiten und dritten Hören noch bestätigen, dass es mich trotzdem wieder kriegt und ich es wieder lustig finde.
Ich höre auch immer wieder was Neues. Also ich habe jetzt auch schon, wie gesagt, für die Vorbereitung ein paar Mal gehört. Aber also eben habe ich den Witz mit der Schlüsselkompetenz in der Haftanstalt habe ich jetzt erst verstanden.
Ja, es begegnet einem auch immer wieder. Also der Kaffeefleck in den Texten der jungen Autoren, ja. Und so weiter. Und was ich wirklich ganz bemerkenswert finde, ist, dass das alles Stimmen sind von Laien. Also das sind keine ausgebildeten Schauspielerinnen und Schauspieler. Und das hört man natürlich auch irgendwie. Aber gleichzeitig ist es so, dass die für den Text, den sie da sprechen und die Rolle, die sie da spielen, einfach wirklich glänzen. Also das Wissen darum, was Laien eben so mitbringen für eine eigene Qualität in ihrem eigenen Sprechen und die Fähigkeit in der Regie, das dann tatsächlich auch so einzusetzen und alles so zu schneiden und zu bauen und aufzunehmen und anzuleiten und diese Chöre einzustudieren und so weiter, dass einfach ein Hörspiel entsteht, wo es gar keine Frage ist, dass das die richtigen Stimmen sind für diese Rollen. Und das finde ich ganz toll.
Ja, Carsten Schneider, der Autor, hat auch übrigens selber den Moderator gespielt, den Deutschlandfunk-Moderator. Und hat auch gesagt, dass er meistens auch nur einmal, maximal dreimal die Aufnahmen jeweils gemacht hat, um möglichst halt dieses lebendige Sprechen zu haben und auch Versprecher zuzulassen, wie das ja auch so im Live-Radio ganz normal ist. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, Carsten Schneider hat selber an der besagten Uni in Hildesheim studiert und auch den Studiengang, was war das, Kulturpädagogik. Mhm. Und ich habe ihn dann auch gefragt, ob das einfach ein großes Klassentreffen war. Also es waren jetzt einfach seine Ex-Kommilitonen, die da irgendwie eingesprungen sind. Und er meinte dann Folgendes.
Nee, das sind Familientreffen eher. Also da war meine Frau mit ihrer Familie, meine Frau Mutter war dabei, also Anrufer aus der Toskana. Und ja, das waren Familien und Freunde eigentlich.
Die Anruferin aus der Toskana war die Mutter. Das fand ich irgendwie, ja, es ist schön, wenn man das alles verbinden kann.
Mhm, auf jeden Fall.
Und was mir auch in Erinnerung geblieben ist von der Preisverleihung, ist, dass die Jury, dass da, ich weiß, du bist ja in der Jury, aber was mir in Erinnerung geblieben ist, dass das so eine gelungene Persiflage ist, einmal auf das Live-Radio, jetzt in unserem Fall in den Deutschlandfunk, aber auch eine Persiflage auf das Studium. Und ich habe ja gerade gesagt, Carsten Schneider hat das selber studiert. Und zu dem Hörspiel muss man wissen, dass es ursprünglich eine ganze Performance war, und zwar an der Hochschule. Und wie genau die aussah, beschreibt Carsten Schneider so.
Es war ein Auftrag, ein Stück zu schreiben, das nur aus Diplomtiteln besteht, ein Diplomtitelgedicht. Also ich sollte ein Libretto schreiben. Das wurde in Hildesheim aufgeführt. Jürgen Zinke hat das inszeniert. Das war so, dass zwei Chöre dann diese Diplomtitel gesungen haben, nur Diplomtitel, die habe ich dann zusammengedichtet, bei dunkler Nacht vor so einer Kirche in Hildesheim. Und aus dem Kirchturm tropften dann die Worte raus und die Titel. Das war sehr, sehr schön inszeniert, sehr schön. Und wenn man sich schon mal so lange mit so einem Thema beschäftigt, dann kommt man ja auch auf Ideen.
Genau, und die Idee ist dann danach im Nachhinein einfach ein Hörspiel draus zu machen.
Und es bei diesem Preis einzureichen und dann unter die Top 5 zu kommen.
Ich frage mich auch immer so, falls Sie das jetzt gerade live im Radio hören sollten, während so eine Persiflage auf den Deutschlandfunk läuft und jemand genau in dem Moment einschaltet und sich fragt, was ist denn hier los? Wieso moderiert der Moderator so komisch? Warum singt ein Chor? Wieso ruft jemand aus der Toskana an? Das finde ich auch so schön, dass die Persiflage aufs Radio, im Radio nochmal doppelt gut funktioniert.
Ja.
Das nächste Stück, das wir hören aus dem Max-15-Hörspielwettbewerb, ist ein Stück über Humor. Und da muss man dazu sagen, wenn man einen Witz erklärt, wird er meistens nicht lustiger. Aber das Stück, das wir jetzt hören, beschäftigt sich mit Humor auf lustige und ernste Art und Weise. Es heißt Machtraum. Also es hat ein paar Lücken im Titel, Machtraum, und kommt von Hanna Güse. Viel Freude beim Hören jetzt in den nächsten 13 Minuten.
Hi. Eine Lache, die ich selber bei mir gerne höre. Wie narzisstisch ist das denn? Ah, ich mag gerade meine Lache total gerne. Nee. Ich kenne Leute, die, also ich höre bestimmte Leute total gerne lachen. Eine Freundin, die grunzt so, wenn sie lacht. Also die macht dann so.
I think I got understanding of that rather when I came to Germany. Like vocal person in terms of like, I would say my opinions. Of course, if there is a place to say it rather than like, and I'm very direct in this. I'm not someone who is gonna be going around and around and around, which is a practice most likely, especially in academia, where like, let's go around to not, of course, offend anyone or so, but then you miss momentum of saying certain thing. I'm gonna say what I think, and of course I think it's appropriate to say without necessity of being rude. But here, being direct, it's sometimes considered being rude. Like, of course, it's a completely different thing. You need to sense yourself when you really are rude and when you direct saying something like as it is.
Ah, feminist kill joy. Ah, super. Ich habe gedacht, das ist so ein Überbegriff. Und dachte ich, wow, krass. Was ist das wohl? Ich habe voll lang. Und ich habe gedacht, nee, ich google das nicht. Das ist gut, wenn ich dich das frage. Und dann dachte ich, wow, das ist was, das hat sich weiterentwickelt. Das ist so ein Killjoy. Und was haben die dann? Die haben dann Spaß, was zu töten? Aber ist ja lustig, weil das könnte man natürlich auch so verstehen, dass die Feministinnen Spaß haben, den Joy zu töten. Aber ich dachte, es ist halt so eine Form von Komik. Feminist Killjoy. Geil, ich weiß jetzt, was du meinst. Wenn es im Feminismus lachte. Also ich mache das leider viel zu selten, dass ich Leuten, wenn sie Witze machen, die nicht komisch sind, das kille. Also ich mache zu viel, was ich gehört habe von einer Kriminalpsychologin. Das heißt Social Pleasing. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis, weil ich habe das mein Leben lang gemacht für alte, weiße Männer. Social Pleasing, damit sie sich ja nicht schlecht fühlen, wenn sie schlechte Witze machen. Was ich dann mache, ich nehme das Zeug dann irgendwann und bringe es auf die Bühne. Aber da bin ich ja unter meinesgleichen. Also die sitzen dann vielleicht und verstehen es dann trotzdem noch nicht.
Through my art, before stand-up, you know, there was not so much place for like myself. It was always all like, it was my observations when it comes to certain things, my family. And even though now it feels like, oh, I'm in the center of it as a comedian, but I'm not, still it's a lot of that, it's my observations. Now I'm doing this work in progress where I'm trying to put a lot of like nakedness in terms of like how I see myself within these products and arts and stuff that I'm doing. But yeah, I never had opportunity to speak from my mouth directly what I think, and I think stand-up enabled that. Mm-hmm. That it's actually, you know, I don't give you much space to interpret the way you want, like an art piece, when you go to the gallery and you can still have your own interpretation. But when I'm telling you a joke, it's probably I'm gonna navigate you to think in a certain way. And I like that about stand-up, because I have a control of where my work and how it's seen. But yeah, I like to see.
Was mich immer interessieren würde, wenn dann die Mächtigen zu verlachen. Und das ist, für mich ist es dann so eine Form der Selbstermächtigung, ja, weil ich es schaffe, das auszulachen, die Situationen, in denen ich als junge Schauspielerin gearbeitet habe oder immer noch mich befinde als Frau, als Künstlerin, in denen ich mich darüber lustig mache oder die patriarchalen Strukturen auch lustig mache, kriege ich wieder die Macht. Und wenn Frauen auf die Bühne gehen und das Mikro nehmen, haben sie natürlich auch die Macht, ja, also bei der Stand-Up-Comedy. Und da ist dann irgendwie Comedians, männliche, die gesagt haben, sie haben das Gefühl, sie werden, also wird ihnen der Phallus weggenommen, so, sie werden kastriert, wenn die Frau das Mikro in der Hand hat. Was Frauen dann aber ganz oft der Strategie machen, ist, dass sie erstmal sich selbst herabsetzenden Humor nehmen, um zu sagen, so, erstmal könnt ihr über mich lachen, ich bin nicht gefährlich. Und dann ist natürlich subversiv, weil ich habe trotzdem die Diskursmacht, also trotzdem bin ich die, die spricht und ihr hört mir zu. Und ich finde sich selbst herabsetzen Humor super als Strategie, aber schwierig, wenn es nur das ist, was man macht. Und die Frage ist auch, wie setzt man sich selbst herab? Ne? Wenn man sagt, ich bin irgendwie dick und hässlich und dumm, dann reproduziert man bestimmte Dinge, die vielleicht Männer sowieso schon auf einen projizieren. Ein Mädchen habe ich lachen gehört, die lacht so tief. Das finde ich ganz toll. Sie ist 9.
Oder so. Was ist das mit dir?
Nee, also ich glaube nicht. Ich höre mich ja so tief, aber ich bin ja gar nicht so tief. Also sie lacht so. Also ich.
I think everything that influences my life, it's sort of reflected in certain jokes, but I never aim to tailor jokes to certain topics. For example, if I, like, oh, I want to create some feminist jokes or, like, jokes that deal with its patriotic understanding of society, or I never aim to that. But if I have a joke that speaks about experience that is particularly mine, and I know that there is, like, a deeper thing to it, like, for example, maybe you heard a joke on Friday about my brother and how he was in prison for beating up a father's mistress. And then there is a whole narrative, it's a true story, but of course it's very subjective, it's not relatable, and it's quite dark. But then it turns out, like, you know, I made a reference to that beating up a woman, it's like beating up a piñata. It always brings a family together, and then, you know, it's just a joke, no one goes to prison for beating up a woman. So there is, of course, a lot of these points that, of course, you don't want to punch down on a victim, but to find a, like, a bigger picture of it. And some jokes turn out, of course, like, just by reasoning that they are maybe more speaking to this, like, how women are mistreated in the society, whether it's this, like, you know, rape jokes or sexual harassment jokes or stuff like that. But it was never like, oh, I want to do that. It usually comes from personal experience, and unfortunately these personal experiences are every woman has you know, these experiences that they feel mistreated.
Aber so wie Lachen ein Muskel ist, ist auch Fantasie, Vorstellungsvermögen irgendwie auch ein Muskel.
Menschen? Nee, mit der. Oh.
Das ist lustigerweise passiert mir das fast nur auf Proben, aber oft auf Proben, erstaunlicherweise. Also, oder bei Aufführungen passiert es mir, dass ich selber auf der, also es passiert nicht so oft, aber selber auf der Bühne Tränen lachen muss, wenn Dinge passieren, die unvorhergesehen sind. Teils auch mit dem Publikum, also natürlich ist das dann mit dem Publikum zusammen, und da musst du das ja auch unterdrücken. Oder zumindest, es geht ja nicht, dass alles, ne, außer Kontrolle gerät. Und das passiert dann. Sehr schön.
Nochmal. Ich habe auch eine Situation, wo ich sogar nach einer Punchline was nachschiebe, was definitiv nicht lustig ist, sondern die Situation eigentlich weird macht. Aber es ist mir trotzdem wichtig. Um die Differenziertheit nicht zu verlieren. So, ich sag irgendwie, dass ich als Transperson einfach gerne viel mit meinem Geschlecht rumspiele. So, naja, und wer spielt nicht gerne an seinem Geschlecht rum? Und dann schränke ich das wieder ein und bin so, naja, actually, so manche Person mit Dysphorie oder manche asexuelle Person spielt halt wirklich nicht gerne mit ihrem Geschlecht rum. Das ist mir sehr bewusst, dass das ein weirder Moment ist, so, ne? Und das thematisiere ich dann auch. Genau, also was ich ja da eigentlich mache, ich säge mir eigentlich eine eigene Pointe ab. So, ist ja eigentlich Selbstsabotage. Auch Minderheiten verdienen es, in Witzen vorzukommen. Das finde ich nämlich ganz wichtig. Es ist nicht, haha, lustig, du bist gay, so, aber dass halt diese Personen Teil von Witzen sind, weil diese Witze sind ja Teil von Erzählungen, die wir über Gesellschaft machen, und das macht ja was, wie wir Gesellschaft denken. Und es ist total wichtig, dass, weiß ich nicht, behinderte Personen in Witzen vorkommen. Nur halt nicht als Punchline. So, es ist nicht, der Witz ist nicht, dass die Person irgendwie diese oder jene Behinderung hat, aber diese Person mit dieser Behinderung muss Teil von einem Witz sein, damit sie in der Erzählung vorkommt. Und manchmal ist es aber auch gut, also so dieses mehr so dieses gemeinsame Lachen, also das gemeinsame, und da bin ich wieder bei so Love the Pain Away, also das gemeinsame Lachen darüber, wie man gerade marginalisiert wird. Finde ich sehr, sehr mächtig. Also selbst wenn man mal natürlich mich über Cis-Personen lustig mache, ist mir schon sehr bewusst, dass ich mich damit vermutlich über die Mehrheit im Raum lustig mache. Aber selbst da versuche ich, dass es irgendwie ist, dass wir halt trotzdem miteinander lachen können, ne? Über die Absurdität, wie konstruiert das ist. Und ich versuche jetzt nicht, irgendwas in der Hinterhand zu haben, um dann so sneaky um die Ecke zu kommen. Ich bin irgendwie viel smarter als du. Ha! Sich unglaublich krass halten, so die Muskelspannung und alles geht hoch, weil die Leute alle total am Verkrampfen sind. Und man steckt sich übelst krass an und man kann einfach nicht aufhören. Es tut einem schon weh oder so, oder man heult vor Lachen oder man pisst sich ein vor Lachen oder so. Also es ist ja auch interessant, wie so dieses unkontrollierte Lachen irgendwie so Körperflüssigkeiten in Wallung bringt. Du fängst an zu schwitzen, zu heulen, zu pinkeln, was auch immer, so. Manche werden horny. Also so, it all happens, so, ne? Und das ist, ich glaube, das ist Laughter.
Lachen erschüttert uns, ruckartig, befreiend, unkontrollierbar. Das war Mach Traum. Eine Erkundung des Lachens als klangliches Phänomen und dessen gesellschaftliche Bedeutung. Mitwirkend sind die Sprechenden und Lachenden Vanessa Stern, Mila Panic, Tia Ulig. Eine Idee und Umsetzung von Hanna Güse. Technical Support Janis Binder und Ingo Schulz. Künstlerische Betreuung Jens Brandt, Maika Knoblich, UA Collective und all die geschätzten Kommilitoninnen der Hochschule der Bildenden Künste Braunschweig. Special Thanks an alle feministischen Banden, mit denen ich mir das Lachen stets bewahre. Danke an denjenigen, der immer über meine Witze lacht. Joshua Preis.
Ja, man braucht jemanden, der immer über die eigenen Witze lacht, das stimmt schon. Das war Machtraum von Hanna Güse, eins der besten 5 kurzen Hörspiele aus der freien Szene dieses Jahr. Und Hanna Güse beschäftigt sich ja sehr analytisch, aber auch formal, rhythmisch, sehr mit dem Lachen und sehr mit Humor. Und sie war auch live bei den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe dabei auf der Bühne und hat über die Erstellung ihres Hörstücks Folgendes gesagt.
Also ich mag es total gerne, klanglich auf Menschen zu stoßen und Interviews zu führen. Und ich finde halt das Thema Lachen und das humoristische Ventil ist ja ein super Thema, ist ein dankbares Thema, um auf Menschen zuzugehen. Also da sind die meisten offen, da wollen sie drüber sprechen. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit diesen 3 Personen, mit Tia Ulig, Mila Panic und Vanessa Stern Interviews führen konnte, die eben aus so unterschiedlichen Perspektiven auch darüber gesprochen haben. Als Schauspielerin, Regisseurin, Theatermacherin, als bildende Künstlerin, genau, Stand-up-Comedian.
ja, wie viel man aus Humor und Lachen rauskriegen kann und ja, wie viele Perspektiven, sagte sie ja auch gerade, man aufs Lachen und andere Leute zum Lachen bringen, rausholen kann in diesen 13 Minuten. Johann, du warst ja in der Jury vom Max-15-Wettbewerb. Inwiefern hat euch das Stück denn überzeugt?
Uns hat das Stück überzeugt, weil es eben sich dieses Thema nimmt, das Lachen und das Phänomen auch so isoliert und sehr stark auf den Kontext vom Lachen schaut und fragt, was ist es denn, was uns prägt und wie ist es denn, wie kommt es denn dazu, dass wir bestimmte Dinge lustig finden? Also wie eben Machtverhältnisse wirksam werden in diesem ganzen Bereich. Und die Perspektive daraus ist aber eine, die eben sehr produktiv ist, die nicht so sehr sagt, ah, vielleicht darf man darüber keine Witze machen, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, sondern eher fragt, naja, wenn wir genauer drüber nachdenken, aus welcher Position sprechen wir und welche Machtverhältnisse sind hier wirksam, welche Witze werden denn dann möglich? Was eröffnet sich dafür ein Raum? Das fanden wir ein interessant gesetztes Thema und deswegen haben wir dem sehr gerne zugehört.
Ja, wie wichtig dieser Rhythmus auch ist und wie rough es ja zum Teil auch geschnitten ist und was das eigentlich auch ja ausmacht beim Hören, diese Pausen.
Ja, total. Man ist immer wieder so gestoppt und irritiert und hört eben auch das Lachen ohne den Kontext. Also diese ausgeschnittenen Lacher, man weiß nicht, worüber da eigentlich gelacht wurde.
Ja.
Genau, man fragt sich, kann ich da mitlachen oder nicht? Und das funktioniert gut.
Ja, und es kam auch, waren alles Originalsounds von Comedy-Auftritten oder auch Lach-Yoga, habe ich auch in der Produktionsbeschreibung gelesen. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Hörspiel, wo es ja gar nicht um Lachen geht, nicht um Humor geht, aber die Themen liegen alle beieinander.
Genau, also das nächste Hörstück ist ein dokumentarisches Hörstück. Es geht um einen Fall der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer. Es geht um die NGO Alarm Phone. Das ist eine NGO, die versucht, Hilfe zu organisieren, wenn eben Menschen auf ihrer Flucht über das Mittelmeer in Seenot geraten. Dann kann man dort anrufen. Und es geht um die Geschichte von Imad Al-Suliman, der seine Erfahrung in seinem Roman Das Jasmin-Inferno verarbeitet hat. Und das Hörstück heißt No One is Coming Except the Waves, ein Fall der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer und ist von Alexander Scharf nach der gleichnamigen szenischen Lesung von Sea-Watch e.V.
Wir waren Wanderer, verloren in einer endlosen Wasserwüste. Wohin man auch sein Gesicht wandte, konnte man nichts anderes sehen als eine brennende Sonne und ein riesiges Meer. Verzweifelt schipperten wir in diesem Gummisarg im Meer herum. Das kreischende Heulen der Wellen schmerzte in den Ohren, zusammen mit den Klagen der Frauen, den Schreien der Kinder und dem Seufzen der Männer. Für eine Weile hätte man glauben können, dass sie einen makabren Musiktrack komponierten, eine musikalische Klage über die Kadaver, die uns vorausgegangen waren.
Mit dem Boot überqueren? Im Falle eines Notfalls auf See rufen Sie die Küstenwache des Landes an. Nachdem Sie die Küstenwache kontaktiert haben, rufen Sie unsere Alarmfonnummer an. Wenn Sie uns anrufen, ist es sehr wichtig, dass Sie uns zunächst Ihre Position mitteilen und Ihre Situation beschreiben. Wenn Sie kein Satellitentelefon oder Smartphone mit GPS haben, ist es wichtig, dass Sie sich die Zeit und den Ort Ihrer Abfahrt genau notieren und nach erkennbaren Orten auf See wie Inseln, Schiffen oder Bohrinseln Ausschau halten. Können Sie Ihr Boot beschreiben? Wie ist der Zustand des Bootes? Hat es Lecks? Wie viele Personen befinden sich auf dem Boot? Benötigt jemand medizinische Hilfe? Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Nummer nicht um eine Rettungsnummer handelt, sondern um eine Alarmnummer zur Unterstützung von Rettungsaktionen im Mittelmeer.
No one is coming except the waves. Ein Fall der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer. Kurzfeature von Alexander Scharf nach der gleichnamigen szenischen Lesung von Sea-Watch mit Texten von Imad Al-Suliman. Abu Kamash, Libyen. Ein kleines Fischerdorf am Mittelmeer, 150 Kilometer westlich von Tripolis, nahe der tunesischen Grenze. Eine große Chemieanlage, ein paar Geschäfte und ein kleiner Hafen.
Es ist der Hafen in Libyen, der Europa am nächsten liegt. Von hier sind es 300 Kilometer nach Lampedusa, 400 Kilometer nach Malta und 500 Kilometer nach Sizilien. Am 8. April 2019 steigen hier 30 Menschen in ein blaues Holzboot und fahren in die Nacht des Mittelmeers hinaus.
10. April, 5.47 Uhr. Englische Kommunikation mit einem Mann an Bord. Sie haben Abu Kamash um 22 Uhr Ortszeit in Libyen verlassen.
32 Stunden nachdem das Boot abgelegt hat, erhält die NGO Alarm Phone eine Telefonnummer aus Libyen. Ihre Telefonate dokumentiert die Organisation in ihrem Logbuch.
Sie sind zwei Frauen, 18 Männer und zwei Kinder. Der Motor ist ins Wasser gefallen. Wir fragen nach der Position. Sie schicken uns diese. Sie brauchen Guthaben auf ihrem Satellitentelefon. Wir sagen, dass wir ihr Konto wieder aufladen werden. Wir vereinbarten, alle 20 Minuten mit ihnen zu sprechen.
Am Morgen des 10. April ist ein Aufklärungsflugzeug der NGO Sea-Watch über dem Mittelmeer unterwegs und hält Ausschau nach Booten von Geflüchteten. Die Moonbird entdeckt das in Seenot geratene blaue Holzboot. Mit einem Mayday-Relay-Notruf fordert sie Hilfe an und übermittelt die Position des Bootes. Damit sind alle Schiffe in der Nähe zur sofortigen Hilfe verpflichtet. Zudem verpflichtet das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen die Küstenstaaten zum Betrieb effizienter Rettungsdienste. Doch auf den Notruf reagieren weder Italien noch Malta.
Benzin, Benzin, sieh, sagte der Fahrer und erhob die Flasche, die er auf dem Boden des überfüllten Bootes gefunden hatte. Er winkte damit, als hätte er das Elixier des Lebens gefunden. Er reichte dem Fahrer die Flasche, der seinerseits den Tank öffnete, den gesamten Inhalt hineinleerte, das Startseil ergriff und viermal nacheinander zog. Dann ertönte das Röhren des Motors wieder. Trotz der großen, noch zurückzulegenden Entfernung ließ das Geräusch des laufenden Motors nach der langen Stille wieder etwas Überlebenshoffnung bei den Insassen aufkommen. Das Boot bewegte sich nun, aber langsam und schwerfällig.
Auch Sea-Watch versucht Hilfe für das Boot der Flüchtenden zu organisieren. Nach der internationalen Search and Rescue Konvention entscheidet die erste Position eines Bootes im Mittelmeer darüber, welches Land für die Koordination der Rettung zuständig ist. Die Moonbird hatte das blaue Holzboot in der libyschen Search and Rescue Zone entdeckt.
Calling RCC Libya for Navy Number First at 1459 Zulu.
Doch die libysche Seenotrettungsleitstelle ist unter keiner ihrer vielen Telefonnummern zu erreichen.
No response. Calling the best number next.
Auch die Erreichbarkeit der Koordinierungsleitstellen ist in der Search and Rescue Konvention geregelt. Doch die Erfahrungen der NGOs sehen anders aus.
Assalamu alaikum, sir. This is Air Liaison Officer for Kalibwe speaking. Do you speak English?
No, I don't speak English.
We have a distress case in Libya and Sa'a area. Do you have anyone who speaks English? Please, sir, it's an emergency situation. Pass me on to somebody who speaks English. Which number do I have to call?
Number 444.
Yes?
88. Okay.
Yes, I have called that number and we cannot reach it, but I will try again. Do you have another number? Great.
Ihre schlechte Erreichbarkeit ist jedoch nicht der einzige Grund, warum die libysche Küstenwache in der Kritik steht. In den letzten Jahren wurden mehrere Fälle dokumentiert, in denen sie das Leben von Geflüchteten und SeenotretterInnen gefährdet hat. In diesem Video dokumentiert Sea-Watch, wie die libysche Küstenwache auf ein Boot von Flüchtenden schießt und es anschließend versucht zu rammen. Auch am Morgen des 10. April übernimmt ihre Rettungsleitstelle keine Verantwortung für die Rettung. 1,5 Stunden nach dem ersten Notruf sendet Alarmphone deshalb eine E-Mail an die italienische Seenotrettungsleitstelle.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben einen Notruf von einem Satellitentelefon erhalten. Es sind 20 Personen an Bord, 2 Frauen und 2 Kinder. Sie haben den Motor auf See verloren. Es sind bereits 8 Personen über Bord. Wasser dringt in das Boot ein. Sie bitten dringend um Hilfe. Mit freundlichen Grüßen, Alarmphone.
Nach kurzer Zeit setzte der Motor wieder aus. In der Zwischenzeit hatte sich so viel Wasser im Boot angesammelt, dass das Boot mit seinen Luftkammern tiefer und tiefer sank. Wir mussten uns einen Weg überlegen, wie wir unser Gewicht reduzieren konnten. Etwas von der Ladung musste geopfert werden. Die Taschen waren die erste und vernünftigste Wahl. Jeder nahm seine Tasche gefüllt mit den Notwendigkeiten für die Flucht. Dicke Stiefel für die langen Märsche, Kleidung, Essen und vielleicht auch ein paar Erinnerungsstücke. Wir warfen die Taschen mit allem, was sie enthielten, über Bord. Das Boot, bereits kniehoch mit Wasser gefüllt, schien etwas besser zu liegen. Aber nur für eine kurze Zeit.
Nach 1,5 Tagen ohne Wasser, ohne Nahrung und unter starker Sonneneinstrahlung benötigen die Menschen auf dem Boot dringend medizinische Hilfe. Alarmphone versucht weiterhin, die Rettungsleitstellen verschiedener Länder zu erreichen.
Wir rufen die Rettungsleitstelle in Rom an. Die Person, die antwortet, nimmt unsere Infos auf, weigert sich aber, irgendwelche Infos an uns weiterzugeben. Wir rufen die tunesische Küstenwache an. Die Person, die antwortet, weigert sich, die neue Position des Seenotfalls zu bestätigen und bittet um Rückruf in einer Stunde. Erneut Kontakt zum Boot. Sie sehen ein Flugzeug. Der Mann am Telefon weint jetzt heftig. Wir informieren Sie, dass wir versuchen, die tunesische Küstenwache unter Druck zu setzen. Sie fragen nach dem Telefonguthaben. Ich verspreche Ihnen, mich darum zu kümmern.
Nach den Standards der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation und dem internationalen Seerecht dürfen Gerettete nicht an Orte zurückgebracht werden, an denen sie nicht sicher sind. In Libyen herrscht seit 2014 Bürgerkrieg. Es ist bereits der zweite Konflikt seit der libyschen Revolution im Jahr 2011. Die Bevölkerung leidet unter Gewalt, Verfolgung und einer katastrophalen Versorgungslage. Libyen ist zudem ein Transitland für Flüchtende aus der Subsahara-Region. Viele von ihnen werden in Gefängnissen und Lagern festgehalten, die teilweise von kriminellen Netzwerken kontrolliert werden. Trotz der gut dokumentierten Menschenrechtsverletzungen finanziert und unterstützt die EU die libysche Küstenwache dabei, Geflüchtete auf dem Mittelmeer abzufangen und zurück nach Libyen zu bringen. So lagert sie die Verantwortung für Europas Grenzkontrollen aus. Das Vorgehen missachtet die Genfer Flüchtlingskonvention, da die Rückführung ohne Prüfung des Schutzbedarfs erfolgt. Somit werden die Rechte der Geflüchteten verletzt, allen voran das Grundrecht auf Asyl.
Der Fahrer versuchte, den Motor mit dem verbliebenen Benzin wieder zu starten. Einmal, zweimal, neunmal. Nichts zu machen, sagte er keuchend. Der Motor ist tot. Das Wasser zog das Boot tiefer und tiefer. Die Sonne brannte mit ihrer sengenden Hitze auf unsere Köpfe. Verschwommene Sicht, Durst, Hunger und Erschöpfung. Absolute Hilflosigkeit. Verloren in einer Salzwasserwüste.
Das tunesische Rettungszentrum informiert an diesem Morgen, dass nun offiziell die libysche Küstenwache für die Rettung verantwortlich sei.
Anruf vom Boot. Der Mann sagt, wenn sie zurück nach Libyen gebracht werden, werden einige von ihnen getötet. Es ist sehr, sehr gefährlich, sagt er. Er sagt auch, dass sie, wenn sie nach Tunesien gebracht werden, verhaftet und nach Libyen abgeschoben werden. Aber er stimmt zu, dass am Leben zu bleiben jetzt die höchste Priorität hat und dass sie versuchen werden, die Hoffnung zu bewahren.
Das Aufklärungsflugzeug Moonbird sichtet 4 Handelsschiffe in unmittelbarer Nähe, die jedoch nicht eingreifen und ablehnen, etwas zu unternehmen.
Wir rufen die Rettungskoordinationsstelle in Malta an, um die Handelsschiffe zu kontaktieren, die von der Moonbird im Laufe des Tages in der Region gesichtet wurden. Die Handelsschiffe weigern sich einzugreifen unter dem Vorwand, dass in diesem Fall die libysche Küstenwache für die Koordinierung der Rettung zuständig sei. Wir rufen die Rettungskoordinationsstelle in Rom an. Sie sagen uns, dass das Boot von der sogenannten libyschen Küstenwache abgefangen wurde. Wir entscheiden, den Fall zu schließen.
Ein riesiger Dampfer tauchte in der Ferne auf, näherte sich langsam dem Ort, wo unser lädiertes Boot auf- und abtanzte wie unsere Hoffnungen. Vielleicht kommt es uns zur Hilfe, rief einer. und andere Stimmen erhoben sich und beteten. Das Schiff kam näher und näher. Es kam bis auf ein paar hundert Meter an uns heran, ohne die Geschwindigkeit zu drosseln. Wie riesig es ist! Wir warteten voller Hoffnung. Es fuhr parallel und langsam wurde uns klar, dass es sich auf einem anderen Kurs befand. Nur noch wenige Dutzende Meter lagen zwischen uns, aber es fuhr weiter mit voller Geschwindigkeit. Die Flüchtlinge im Boot riefen und winkten: Rettet uns! Helft uns! Wir sterben! Sie schauten uns durch die Fenster der Luxuskajüten an und winkten uns zu. Wir riefen noch immer um Hilfe, vergebens. Das Schiff fuhr vorüber, entfernte sich, ohne uns auch nur irgendwie zu beachten, genauso wie es gekommen war. Ein paar hohe Wellen, die das Elend der Situation unseres kaputten Schlauchboots noch verdoppelten, waren alles, was wir von ihm bekamen. Die Verzweiflung kehrte zurück und füllte das Boot mit Weinen und Geschrei. Was ist die Wahrheit dieser Menschlichkeit, die nur einige aussucht und ihnen alles gibt? Sind wir wirklich nur Nummern?
No one is coming except the waves. Ein Fall der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer. Kurzfeature von Alexander Scharf nach der gleichnamigen szenischen Lesung von Sea-Watch mit Auszügen aus dem Roman Das Jasmin-Inferno von Imad al-Suliman. Mit Patrick Biemer-Zubute, Nadja Robinet, Tilman Böhnke und Lisa Spöri. Originalskript der szenischen Lesung: Sea-Watch e.V. in Zusammenarbeit mit Sandix und Christiane Holtschulte. Regieassistenz: Lisa Spöri. Technik: Sascha Mürtchen. Regie, Sound und Komposition: Alexander Scharf. Eine Produktion des experimentellen Radios der Bauhaus-Universität Weimar 2025.
Das war das Hörstück No One is Coming Except the Waves aus dem Wettbewerb Max 15 für das beste Kurzhörspiel der freien Szene. Und es ist ein Hörstück, was uns in der Jury sehr überzeugt hat, weil es eben nicht nur inszeniert und auch mit diesen Romanauszügen in Verbindung bringt, aber eben auch, dass die Situation, die beschrieben wird, der Fall, der beschrieben wird, ist ja von 2019. Und das ist eine Situation, die sich aber im Kern nicht groß geändert hat. Und wir kennen diese Fakten. Wir wissen, dass das im Mittelmeer passiert. Und hier ist der Fokus eben darauf, wirklich einen Raum für Empathie zu eröffnen und zu ermöglichen und sich zu fragen, wie ist meine Verantwortung auch in diesem Zusammenhang?
Ja, weil oft sind es ja einfach nur nackte, nüchterne Zahlen.
Genau, und da, dem versucht das Stück was entgegenzusetzen und diese Situation, dass wir nüchterne Zahlen im Anführungszeichen haben, ist ja auch eine, die in einem Kontext ist, wo man schon eher eine Verrohung des Diskurses so beobachten kann. Und dem setzt das Stück eben was entgegen. Und das fanden wir sehr überzeugend. Und eben auch die Perspektiven, die vorkommen. Das sind betroffene Personen, die selbst berichten. Das sind eben die Perspektiven dieser NGOs, die eben auch eine doppelte Aufgabe haben. Einerseits Hilfe zu organisieren, ist ihre Mission, aber eben auch Zeugenschaft abzulegen und zu bezeugen, was passiert.
Ja, und hat auch mit Original-Sounds gearbeitet. Und das Soundbed ist ja hier auch wieder ganz fein gearbeitet. Und die Musik kommt vom Autor selbst, von Alexander Scharf. Und er hat uns im Interview dazu auch Folgendes gesagt.
Ja, eigentlich besteht das so ein bisschen aus zwei Teilen. Das eine ist so, ich hatte vor ein paar Jahren so eine Audioinstallation gemacht, wo ich so eigentlich einen Klang von der Welle zu so ganz vielen Audiotexturen verarbeitet habe. Und das war so das eine Material, das hat so den Soundtrack für Imads Geschichte so ein bisschen gebildet. Und das zweite war so ein bisschen, dass ich in den letzten Jahren viel so Nord-Sahara-Musik gehört habe, also so Desert Blues. Und dann kam so ein bisschen dieses Gitarrenelement rein. Und ja, das habe ich einfach so während der Schnitt entstanden ist, einfach währenddessen immer teilweise so Sachen einfach draufgespielt, draufgelegt. Das ist alles sozusagen chronologisch hintereinander entstanden, genau.
Ja, einfach spannend, wie Hörspielmacherinnen an die Hörspiele rangehen, einfach während des Schnitts die Musik produzieren. Schöne Herangehensweise. Das war No One Is Coming Except the Waves von Alexander Scharf. Und wir kommen jetzt direkt zum nächsten und zum letzten Stück vom Max 15 Wettbewerb. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich weiß nicht, ob Ihnen Abschied nehmen vielleicht schwer fällt. Falls ja, dann hätte ich jetzt was für Sie, nämlich das letzte Stück. Da geht es darum, wie man perfekt Abschiede feiert. Und das kommt vom Autor Michael Duschert. Und er hat wirklich ein eigenes Genre mit diesem Hörspiel begründet. Wir können es Gebrauchsanweisungshörspiel nennen. Wie genau, das hören Sie jetzt mit dem Hörspiel Bash Slap und Joyful schließen eine Abschiedspuppe an. Viel Freude in den nächsten 15 Minuten.
Hier direkt rein in die Grube.
Ganz schön schweres Ding.
Ja, ist ja auch einiges drin.
Und wie schaltet man die jetzt an?
Warte mal, ich möchte nicht, dass du hier gleich dann rumdrückst. Hier, guck mal, die Anleitung. Hier steht alles drin. Ich finde, da sollte man sich auch dran halten.
Ja, wir halten uns an die Anleitung, ist doch klar. Wir halten uns immer an die Anleitung. Na, ich leg mal das Verpackungsmaterial zur Seite hier. Denn diese Folie, wo die Puppe mit eingewickelt war, die ist irgendwie warm. Ist komisch, oder?
Okay, hier geht's los. Vielen Dank, dass Sie sich für die Abschiedspuppe Michael entschieden haben. Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts genau durch. Bewahren Sie zum späteren Nachklang auf. Ja. Sicherheitshinweise. Um Trauerwuchs, Haderhemmung und Kummerbruch zu vermeiden, setzen Sie die Abschiedspuppe niemals Fehlgesang oder sonstiger Nebensprache aus. Ja, das ist eigentlich klar, ne?
Das ist voll klar.
Die Korrekturnadeln der Abschiedspuppe Michael erzeugen im eingeschalteten Zustand Korrekturschimmer, dessen Wert mit dem Befehl Korrektur an der Audioknospe abgehört werden kann.
Na, Audioknospe ist das runde Ding da in der Mitte vom Gesicht.
Willst du das direkt mal abhören?
Einfach Korrektur reinsprechen?
Na, ich denke mal.
Korrektur.
Korrektur. Schimmer. Normal.
Oh.
Ah, guck.
Cool.
Ja, oder? Okay, ich lese mal weiter. Bei längerem Betrieb des Gerätes kann der Korrekturschimmer den Grenzwert für Korrekturgeräte der Klasse 1 übersteigen. Aha. Dies kann unter Umständen die Haltungsstränge sensibler Benutzer schädigen. Tragen Sie bei Bedarf entsprechende Haltungssalben auf, um den Effekt zu mildern. Das kannst du ja machen.
Naja, es ist ja eigentlich nicht meine Puppe.
Nee, das stimmt nämlich auch.
Also brauche ich mir ja auch eigentlich keine Gedanken, um Haltungsstränge zu machen, oder? Ist ja eigentlich egal, was ich gerade über den Familiendienst oder die...
Unzulässig.
...denke, oder?
Ja, mach dir da keine Gedanken. Ich lese mal weiter. Sollten Wunschkörperchen oder Möchtekörner in das Gerät gelangen, trennen Sie es umgehend von der Schuldversorgung und lassen Sie es von einem qualifizierten Familiendienst überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen. Wunschkörperchen und Möchtekörner lassen sich an rötlichen Verfärbungen am Gehäuse erkennen und treten besonders im Gesicht der Abschiedspuppe auf. Ja, sieht man da irgendwas?
Nee, das Gesicht sieht ganz normal aus. Irgendwie ein bisschen komisch natürlich, weil es ist ja so unvollständig und gleichzeitig eigentlich ganz hübsch, ne? Mit der Audioknospe und so.
Ja, naja, ich lese weiter. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gehäuse der Abschiedspuppe zu krümmen oder einzudrücken oder Ihr Gesicht zu modellieren.
Ja komm, das ist aber auch klar.
Besänftigen Sie Augen, Klagewandler und Audioknospe der Abschiedspuppe stets nur mit Pflichtsätzen oder Verständnisblockern. Verwenden Sie hierzu keine Vorderworte oder Vorderlieder. Ja, das ist doch... Ey, drückst du da jetzt gerade doch dran rum?
Ist echt ganz weich.
Lass es mal bitte.
Ja, ja.
Na nee, das ist wichtig.
Ja.
Ja, wenn das dann hinterher nicht funktioniert, ne, dann liegt es wieder daran, dass du da von Anfang an achtlos warst. Also, hier, ich lese weiter. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen oder irgendwelche Änderungen an der Konstruktion des Gerätes vorzunehmen. Ne? Das kannst du dir schon mal merken. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur einem qualifizierten Familiendienst.
Machen wir stets nur so.
Ja, das waren jetzt so die Vorbemerkungen. Und jetzt geht es aber richtig los. Anschließend an die Schuldversorgung. Bevor Sie die Bevor Sie die Abschiedspuppe Michael anschließen, überprüfen Sie, ob die Schuldtiefe des Gerätes Ihrer örtlichen Schuldversorgung entspricht. Ja, gut. Die Schuldtiefe der Abschiedspuppe kann mit dem Befehl Vergehen an der Audioknospe abgehört werden.
Soll ich nochmal?
Sicher doch.
Vergehen?
Schuldtiefe. Normal.
Was ist denn wohl die aktuelle Schuldtiefe meiner örtlichen Schuldversorgung? Wie überprüfe ich das denn?
Hab ich echt keine Ahnung.
Bin ich auch echt nicht sicher gerade. Ich meine, die ganzen Geräte hier im Grubenraum, na, die hat ja noch mein Onkel angeschlossen. Aber pass auf, hier steht nämlich, entspricht die Schuldtiefe Ihres Gerätes nicht Ihrer örtlichen Schuldversorgung, wenden Sie sich an einen qualifizierten Familiendienst, um gegebenenfalls einen Schuldwandler zu erwerben.
Ach naja, Schuldwandler, das wird schon richtig sein.
Aber ich meine, findest du nicht, dass die Puppe jetzt schon ein bisschen unglücklich aussieht?
Nö.
Meinst du, ist Einbildung? Ja, ich meine, ich habe auch gehört, ne, man soll die nicht so lange angucken. Ja, naja, schauen wir mal weiter. Im Folgenden wird beschrieben, wie die Abschiedspuppe an eine Familiengrube und damit an ihre örtliche Schuldversorgung angeschlossen wird. So, jetzt geht's aber los. Ach so, nee, hier guckt doch noch mehr Vorbereitungen. Achten Sie darauf, sämtliche anderen Korrekturgeräte, die in Ihrer Familiengrube bereits angeschlossen sind, auszuschalten, bevor Sie den Anschluss vornehmen.
Hattest du nicht schon alles ausgeschaltet?
Ja, klar, eigentlich schon, ne? Aber, ach, vielleicht prüfe ich noch mal kurz nach.
Soll ich?
Nee, lass mal, ich weiß besser, wo die Geräte alle sind. Hier, nimmst du mal die Anleitung?
Okay. Ich lese mal weiter. Achten Sie beim Anschließen darauf, die jeweiligen Puppenwurzeln in die richtigen Bindungslöcher Ihrer Familiengrube wachsen zu lassen. Die Hoffwurzel in das meist größere Hoffnungsloch, die W-Wurzel in das meist kleinere Grundloch. Lassen Sie die Wurzeln so tief wie möglich in die Löcher hineinwachsen. Andernfalls können Anschlussstörungen auftreten, die die Abschiedsbearbeitung behindern können.
Okay, die Geräte sind alle aus.
Nach spätestens 24 Stunden sind die Puppenwurzeln eingewachsen und die Abschiedspuppe ist sicher an ihre Familiengrube und damit an die örtliche Schuldversorgung angeschlossen. Ach so, da müssen wir jetzt einen Tag warten.
Ach ja, genau. Genau, hatten die vom Familiendienst mir aber auch schon gesagt, als ich die Puppe bestellt hatte.
Ah, okay. Also dann lassen wir die einfach so liegen und warten, bis sie angewachsen ist?
Ja, aber lass uns mal erstmal die Löcher überprüfen. Nicht, dass wir die Puppe falsch rum in der Grube liegen haben und dann irgendwas falsch da reinwächst.
Ach so, okay. Wie war das? Warte mal. Hoffwurzel soll in das Hoffnungsloch. Wo kommt die denn raus?
Warte mal, schau hier. Hier ist eine Abbildung.
Ach so.
Genau. Und hier, guck, hier kommt die Wurzel raus.
Ah ja, okay. Oh, bewegt die sich sogar schon?
Ich glaube nicht, dass man das sehen kann. Aber ich meine, die bewegt sich natürlich irgendwie, sonst könnte sie ja nicht reinwachsen, wo sie rein soll. Aber sehen kann man das nicht.
Und wie findest du das richtige Loch jetzt in deiner Familiengrube?
Also ich habe da nichts verändert. Ich habe die Grube ja eigentlich bisher gar nicht benutzt. Das hat, wie gesagt, alles noch mein Onkel gemacht.
Okay, dann schauen wir mal, ob wir da auch noch eine Abbildung irgendwo haben.
Schau mal hier, dieses Loch ist das größte. Das wird das Hoffnungsloch sein. Und das andere Loch, das Grundloch, das muss in der Mitte sein. Weil guck mal, hier ist die W-Wurzel. Die wächst aus der Mitte der Puppe raus.
Also drehen wir sie einmal um, oder wie? Mit dem Kopf nach oben, also zur Tür, meine ich?
Okay, so machen wir es. Okay, so, genau. Jetzt kommt noch eine Sache hier. Gib mir das mal wieder. Prüfen Sie vor dem Anschließen zur Sicherheit die Abschiedsfähigkeit der Abschiedspuppe, indem Sie das Gerät mit dem Befehl Michael einschalten.
Ah, soll ich nochmal?
Sicher doch.
Michael.
Michael.
Aha.
Siehste, funktioniert alles. Hier steht nämlich, wenn an der Audioknospe die Bestätigung Michael zu hören ist, befindet sich die Abschiedspuppe im Bereitschaftsmodus und ist abschiedsfähig. Mit dem nochmaligen Befehl, Michael, können Sie den Bereitschaftsmodus beenden und die Abschiedspuppe wieder vollständig ausschalten. Ja, ja, okay.
Mach ich jetzt aber nicht, oder wie?
Warte mal, pass auf. Falls Sie den Anschluss an Ihre Familiengrube nun beginnen wollen, versetzen Sie die eingeschaltete Abschiedspuppe mit den kurz aufeinanderfolgenden Befehlen Gutes und Liebes in den Anschlussmodus.
Okay, das mache ich.
Sicher doch.
Gutes.
Grund.
Huch, ist das richtig?
Sag den zweiten auch noch, bitte.
Liebes.
Welt.
Und jetzt bis morgen warten.
Das war's.
Das war's. Das dauert jetzt eine Weile.
Okay. Ist alles in allem ja dann echt gar nicht so aufwendig, ne? Puppe reinlegen, reinsprechen, abwarten.
Ja, vor allem muss man dann seine Abschiedsbearbeitung nicht mehr selbst machen.
Wie oft glaubst du denn eigentlich, dass du die Puppe brauchst?
Naja, kommt drauf an, ne? Ich meine, wie oft braucht man sowas im Leben? Aber hier, schau, du kannst die Puppe nämlich dann auch einfach wieder zurückgeben, wenn du mit allem durch bist. Hier ganz am Ende steht's. Rückführung in den Korrekturkreislauf. Mit dem Erwerb der Abschiedspuppe Michael haben Sie sich für eine besonders sichere und bequeme Abschiedsbearbeitung entschieden. Ja, das ist doch schon mal auch, das ist doch auch gut zu wissen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum allgemeinen Korrekturprogramm für Arial 7. Wenn Sie sich nach dem Gebrauch entscheiden sollten, Ihre Abschiedspuppe wieder dem Korrekturkreislauf zukommen zu lassen, besorgen Sie die Rückführung in ein nahegelegenes Korrekturwerk. Falls die Abschiedspuppe hierbei Widerstand leistet und oder bei der zuvor erfolgten Bindungstrennung die Familiengrube beschädigt wird, wenden Sie sich an einen qualifizierten Familiendienst.
Ja, klingt alles machbar. Dann würde ich sagen, lassen wir die mal anwachsen jetzt, ne?
Ja, ich meine, eigentlich sieht sie doch ganz zufrieden aus, oder?
Gehen wir eine Runde Bear Island 3 spielen?
Ah, ja, ja, absolut. Lass uns das machen. Ich hatte da gestern vor der Brücke aufgehört. Da bin ich immer wieder gestorben.
Bist du durch das Loch gefallen?
Ja, ja, genau, dieses Loch. Ich habe das echt nicht hingekriegt.
Ja,
ja, die Brücke hat so gewackelt. Der Wind war so stark. Aber ich meine, vielleicht können wir das zusammen machen, wenn du den Wolf spielst, der auf der anderen Seite der Brücke wartet und die ganze Zeit in den Spiegel schaut. Weil der macht mich wahnsinnig.
Ja. Nee, können wir machen. Machen wir so.
Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie mich an Ihre Familienprobe anschließen. Ich fühle mich sehr wohl. Ich freue mich darauf, bald Ihre Abschiedsbearbeitung durchzuführen. Auf Wiedersehen.
Sie hörten? Bashstep und Joyful schließen eine Abschiedspuppe an. Eine Originalpräsentation aus Arial 7.
Das war Bashstep und Joyful schließen eine Abschiedspuppe an. Von Michael Duschert. Es sprachen Bash Slap, Hannes Becker. Joyful, Abschiedspuppe und Familiendienst Areal 7, Michael Duschert. Produktion Michael Duschert, 2025.
Ja, man könnte ja die Gebrauchsanleitung für das Gegenteil eines literarischen Textes halten, aber dieses Hörspiel sieht es als größte Inspiration und es sind wirklich unwahrscheinlich gute Wortneuschöpfungen, die da entstehen. Die sind wunderbar rätselhaft. Ich bin ganz nachdenklich und ich fange an, darüber nachzudenken, was bedeutet die Schuldversorgung und warum muss sie eigentlich gewährleistet sein, um die Abschiedspuppe an meine Familiengrube anzuschließen.
Ja, es ist so schön, wie das Publikum, wie wir die Zuhörerschaft wirklich den Wortneuschöpfungen eine Bedeutung geben. Was bedeutet die Familiengrube für mich eigentlich?
Total. Die Gebrauchsanleitung, die wird zur potenziellen Literatur an der Stelle.
Und warum der Autor Michael Duschert Gebrauchsanleitung eigentlich so sehr mag, hat er uns im Interview verraten.
Ja, also ich lese mir die jetzt auch nicht einfach zum Spaß durch, Anleitungen für Geräte, die es auch gar nicht mehr gibt. Ich suche halt schon so ein bisschen nach diesem Ton, dieser Form, die da drin ist. Das hat mich schon immer interessiert. Das sagt so ein bisschen was über unsere Welt aus, obwohl das sehr, sehr indirekt ist. Und ich finde halt diesen Ton, mach es so und mach dann das und dann funktioniert alles, finde ich halt irgendwie spannend, um das umzuschreiben.
Wenn es denn immer funktionieren würde, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Der Autor Michael Duschert über sein Hörspiel und ja, das Gebrauchsanweisungs-Hörspiel-Genre. Wir beide hier im Studio drücken jetzt auch die Audio-Abschiedsknospe und verabschieden uns und bedanken uns bei euch, bei Ihnen fürs Zuhören. Das war die Kurzstrecke mit den besten Kurzhörspielen der freien Szene 2025. Mein Name ist Ingrid Wenzel.
Und mein Name ist Johann Mittmann. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Kurzstrecke. Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene. Sie produzieren selbst.
In der selbstgebauten Aufnahmekabine,
im Schlafzimmerschrank,
unterwegs mit einem Aufnahmegerät
oder im Homestudio.
Schicken Sie uns Hörspiele, Feature, Klangkunst und alles, was dazwischen liegt.
Wir suchen selbstgemachte Radiokunst. Maximal 20 Minuten, lieber kürzer, gerne grenzwertig
und bisher nicht im deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesendet.
Kurzstrecke.
Jeden letzten Donnerstag im Monat um 22.03 Uhr
und auf hörspiel-und-feature.de.
Mehr Informationen zur Einsendung auf kurzstrecke.deutschlandradio.de.